Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Show Global Verbal, der Real Talk Podcast, und wieder heute mit dabei mein Co-Host, der liebe Silly. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen Tradition schon geworden, Gewohnheit, immer Freitagabend.
Genau, was machen wir am Freitagabend? Wir gehen nicht feiern und Party machen, wir machen Podcast.
Genau, wir machen Podcast, wir feiern hier ein bisschen, schauen uns ein paar Kommentare an.
Und teilen unsere Meinung. Ja. Und unsere Gedanken mit unseren Zuhörern und Zuschauern.
Genau. Und ich stelle fest, unsere Abonnentenzahl steigt. Es sind immer wieder spannende Kommentare unter verschiedenen Videos und Shorts. Es macht Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, man merkt auch, die Themen, die wir ansprechen, kommen an. Die sind brandaktuell. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge, die du mitgebracht hast. Ich weiß eigentlich nur die Headline. Das heißt, auch hier nochmal ganz wichtig für die Community, wir sprechen uns kaum ab, was die Folgen betreffen, einfach um den Überraschungseffekt hochzuhalten und auch die Reaction des jeweiligen Partners so real wie möglich zu gestalten.
Es ist wirklich ein Real Talk.
Deswegen freue ich mich auf die heutige Folge. Was hast du mitgebracht? Über was möchtest du heute mit mir und der Community sprechen?
Ich habe vor kurzem einen Artikel gefunden, obwohl der nicht mal neu ist. Der ist irgendwie schon 4 Jahre alt, erschien damals am 01.01.2020, also kurz bevor natürlich die Welt stillstand, erschienen im Handelsblatt von einem Geschäftsführer einer Firma, und der hat damals einen Gastkommentar für das neue Jahr, ne, wie könnte man ein neues Jahr beginnen, hat einen Gastkommentar geschrieben und hat gesagt, der Politik fehlen die Visionäre. Und da kam mir sofort der Herrscher von Dubai, sein Vater damals, der Prinz von Dubai, der das natürlich alles weiterverfolgen wird. Das ist nämlich das, was ich hier in Dubai so feiere, dass der Herrscher von Dubai eben ein Visionär ist, ähnlich wie ein Elon Musk, ein Steve Jobs war. Also ein Mensch, der in die Zukunft schaut und auch mal Grenzen bricht, Unmögliches möglich macht. Ja. Und der Artikel eben im Handelsblatt von einem Geschäftsführer, Christian Böllhoff. Er ist der Geschäftsführer von der Firma Prognos, ja, komme ich gleich dazu, was die Firma macht. 2020, schon am 1. Januar 2020, schreibt er diesen Artikel und wünscht sich, dass in der Politik in Deutschland sich was verändert, dass eben Visionäre in die Politik kommen, dass das Land wieder einen Aufschwung bekommt. Ja? Weil wenn ich mir den Artikel so anhöre, dann denke ich mir, ach, wie schön wäre es gewesen für Deutschland.
Ja, aber jetzt, wo du das so ansprichst, muss ich doch mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Habeck, Baerbock und Co. betrachten sich ja auch als Visionäre.
Haben sie nie gesagt.
Nee? Nee. Sie wollen ja Deutschland in ein neues Zeitalter bringen. Ja, sie wollen den Klimawandel bekämpfen.
Sonst haben sie ja keine Vision für Deutschland. Wirtschaftlich geht es ja Deutschland nicht so gut. Hatte ja der Habeck vor kurzem auch selber zugeben müssen, nachdem es so viel Druck gab.
Hoffen wir, dass es besser wird.
Nun überbieten sich Sie und Finanzminister Christian Lindner gerade darin, also auch noch mal zu betonen, wie schlimm alles ist. Der eine sagt, das ist gefährlich, das ist peinlich. Sie sagen, das ist alles dramatisch. Ist das denn dazu angehalten, dann so eine Art, wir spucken jetzt in die Hände und das schaffen wir, Stimmung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft zu kreieren?
Naja, man muss natürlich immer jetzt die Gratwanderung zwischen einer ehrlichen Analyse finden und einer, jetzt raffen wir uns mal zusammen, Haltung. Und ich versuche beides zu machen. Es nützt ja nichts, über die Zahlen hinwegzureden. Wir hatten in der Herbstprognose, das ist ja noch nicht so lange her, zusammen mit den anderen Wirtschaftsinstituten noch ein Wachstum von 1,3% vorhergesagt, jetzt heute 0,2 in wenigen Monaten. Da ist ja was passiert dazwischen. Das hat ja Gründe, und das sind Gründe, die man auch benennen muss. Deswegen habe ich gesagt, die Zahlen sind nicht gut. Aber dass das Land wiederum ein starkes ist, dass wenn wir ja ein bisschen zurückschauen, sehen, was wir alles geschafft haben, welche Krisen wir abgewehrt haben, Gasmangellage, Energiekrise, die Preise gehen jetzt deutlich runter. Das sage ich auch dazu, und das ist die richtige Haltung. Ja, da ist ein Problem, da müssen wir ehrlich sein, und wir werden es verdammt nochmal lösen.
Das ist halt die Frage, ob man es verdammt nochmal löst. Also ein Stück weit reflektiert die wirtschaftliche Lage vielleicht auch die schlechte Laune in der Regierung. Denn auch in dem Jahreswirtschaftsbericht, den Sie heute vorgestellt haben, ist ja jetzt nicht der große Reformbooster, den Sie haben wollen, sondern eigentlich nur zu Daseinsbeschreibungen und Absichtserklärungen. Solange sich Herr Lindner und Sie, solange die Grünen und die FDP so diametral in ihrem Therapiewünschen sich gegenüberstehen, wie soll da was draus werden?
Die Baerbock war diejenige, die auf Plakat noch gesagt hat, keine Waffen in Kriegsgebiete, danach hat sie geliefert. Mir fallen die ganzen Namen ja nicht so auf die Schnelle ein, weil ich mich hier auf Visionäre vorbereitet habe. Okay. Bitte, unterbrich mich nicht mit deinen Habeck und Baerbocks.
Okay.
Also ich fand den Artikel ziemlich spannend und schön, dass eben der Geschäftsführer dieser Firma sich wirklich im Gastkommentar dem Thema Deutschland und eben Wirtschaft widmet.
Der Politik fehlen die Visionäre. Wir brauchen Politiker, die eine paradoxe Kombination hinkriegen. Visionen haben, aber mit Vernunft umsetzen.
Christian Böllhoff ist ein geschäftsführender Gesellschafter der Firma Prognos AG in der Schweiz. Aber die sind dort überall unterwegs. Das heißt, Prognos ist einer der ältesten Wirtschaftsforschungszentren Europas. Prognos wurde 1959 an der Universität in Basel gegründet. Und seitdem forschen die Experten von der Firma Prognos im Namen einer Vielzahl von Kunden sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Das, was die tun, ist eine Grundlage einer wissenschaftlichen und politischen unabhängigen Ansatzes. Das heißt, die Firma beschäftigt sich genau mit Wirtschaft und Co. Und ich fand den Gastkommentar wirklich spannend. Deutschland oder die Politik braucht mehr Visionäre und nicht nur Leute, die Befehle entgegennehmen. Also er macht das hier ganz gut. Der Artikel ist ziemlich lang. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, die ich gerne mit dir teilen möchte und auch deine Meinung dazu hören würde. Er schreibt hier, Politiker sind keine Führungskräfte. Ja? Mhm. Schreibt er ganz klar in dem Artikel. Er schreibt auch, dass zum Beispiel Politiker von heute sind. Das kann man am Leadership-Konzept vom Harvard-Professor John Kotter lernen. Eher Verwaltende als Führungskräfte. Mhm. Also sie verwalten ja nur. Sie handeln wie Manager, die ein Unternehmen nur organisieren und kontrollieren. Mhm. Sonst bringen sie nichts ein. Und das ist hier belegt eben von Professoren der Harvard und eben von dieser Firma Prognos, die ja nichts anderes tun, als nur sowas festzuhalten und zu recherchieren. Optimieren tun die Politiker nicht wirklich was, außer wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, Klima und Co. Aber da gibt es ja auch Sendungen von Markus Lanz, wo der Markus Lanz selber schon durchdreht und man könnte ihn nach so einer Sendung ja schon fast wieder in die rechte Ecke stellen, weil auch Lanz gute Fragen stellt, aber keine Antwort von den Studiogästen bekommt. Und das sind oft die Leute, die grün sind.
Hier saßen grüne Landräte. Mhm. Die haben gesagt, es ist mir jetzt völlig egal, welches Parteibuch ich habe. Aber das geht so nicht weiter. Wir schaffen es schlicht und ergreifend nicht. Verstehen Sie nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen irregulärer Migration, offenbar nicht gesteuert, und der Tatsache, dass am unteren Ende 910.000 Sozialwohnungen fehlen, dass Mieten ständig steigen, dass Häuser steigen, dass Wohnungen steigen, dass die Inflation nach oben getrieben wird, dass Schulen nicht mehr funktionieren. Der Erfolg der AfD hat nichts mit der AfD zu tun, sondern der Erfolg der AfD kommt vor allen Dingen daher, dass sie einen Misserfolg, eine Pleite, um es mal so zu sagen, nach der anderen hinlegen. Nicht sie persönlich nochmal, aber diese Ampelregierung.
Und da kam keine Antwort. Mhm. Es kam keine Antwort. Und China möchte ja in den nächsten paar Jahren über 200 neue Flughäfen bauen. Was haben die vor mit Flughäfen? Sie wollen fliegen. China möchte dem eigenen Volk das Fliegen möglich machen und bauen aus. Im Gegensatz Deutschland, Österreich, vor allem Deutschland, will ja den Leuten das Fliegen verbieten. Sie sollen auf die Bahn umsteigen. War nicht die Deutsche Bahn diejenige, die immer zu spät kommt? Wie siehst du das? Was würdest du sagen, haben wir eine Vision in Deutschland? Wer sind die Visionäre? Du hast es vorhin wahrscheinlich mehr als Witz gesehen, weil du mich unterbrochen hast. Haben wir diese Visionäre in Deutschland? Ist hier Christian Böllhoff auf dem falschen Weg, als er vor 4 Jahren den Wunsch geäußert hat, dass sich da was ändern sollte?
Also meine Antwort ist dazu natürlich ganz klar nein, denn das ist ja auch nicht ihre Aufgabe offiziell. Also so betrachte ich das mittlerweile. Es gibt ja bestimmte Strukturen, wie die deutsche Politik beispielsweise funktioniert. Die meisten der Bevölkerung verstehen das ja gar nicht, wie das Konstrukt in einer Partei wirklich abläuft. Und hierzu hat Dr. Markus Krall hat das mal sehr, sehr cool erklärt. Vielleicht können wir das Video dazu mal einspielen.
Warum haben wir so viele inkompetente Politiker? Wir beobachten es ja täglich. Also ich muss da keine Namen nennen, um sozusagen, jeder hat so seine Bilder vor Augen.
Aber ich kann da vielleicht kurz mit einem Zitat reingehen. Ein Zitat, das ich heute im Internet gefunden habe. Ich weiß nicht, von wem es ist. Quelle habe ich nicht gefunden. Aber das lautet, wir leben in einer offenen Psychiatrie. Die schweren Fälle sitzen auf der Regierungsbank. Der Nachwuchs klebt auf der Straße.
Ja.
Ist jetzt zynisch, klar, aber
ja. Also könnte von mir sein. Also,
soll ich drunter schreiben, Markus Krall?
Nein, lass es mal lieber bleiben, sonst kommt dann noch jemand und verhaftet mich. Also das Problem ist, wir haben eine adverse Selektion in der Politik. Wie kommt das zustande? Sie müssen, wenn Sie sich vorstellen, um in der Marktwirtschaft, da draußen, außerhalb der Politik, in der rauen Welt, außerhalb von Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident sagt, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben, ja, er vielleicht, ja. Außerhalb dieser Welt müssen die Menschen hart arbeiten, sie müssen hart lernen, hart arbeiten und sie müssen was zustande bringen, um Geld zu verdienen. Der beste Weg, wenn sie komplett scheitern würden da draußen in der Wildnis, in der wir alle uns durchschlagen müssen, ist in die Politik zu gehen. Sie brauchen in der Politik keine Ausbildung zu haben. Sie müssen nichts können, sie müssen auch nichts durchdringen und können trotzdem dort 4 bis 5 Mal so viel verdienen wie der Durchschnittsbürger. Das heißt, die Politik zieht die an, die in der Politik besser verdienen würden als draußen. Und das ist der erste Mechanismus der adversen Selektion. Die Politik zieht diejenigen an, die es draußen zu nichts bringen und die wahrscheinlich draußen noch nicht mal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen könnten, korrekt? Ja? Und die gehen dann in die Politik. Und das zweite Element ist, wir haben dieses Listensystem der Parteien. Das halte ich persönlich für eine massive Fehlkonstruktion, die grundsätzlich notfalls mit einer Verfassungsänderung reformiert werden muss. Und zwar deswegen, weil das dazu führt, dass der Politiker und der Abgeordnete im Gegensatz zu dem, was im Grundgesetz steht, dass er nämlich nur seinem Gewissen unterworfen sei, nicht seinem Gewissen unterworfen ist, sondern der Parteiführung, weil die kann ihn auf die Liste ganz nach hinten verbannen, dann ist die politische Karriere zu Ende. Mit anderen Worten, er darf kein Rückgrat haben. Das ist halt so, jetzt kombinieren wir das mal. Sie dürfen nicht besonders schlau sein, dann kommen Sie rein. Sie dürfen kein besonderes Rückgrat haben, dann kommen Sie rein. Und jetzt hat sich das über Jahre, Jahrzehnte aufgespart. Also es hat sich akkumuliert. Immer mehr von der Sorte sind in die Politik gedrängt. Irgendwann hatten sie die Mehrheit. Und jetzt ist die Mehrheit der Inkompetenten, die baut jetzt die Wagenburg der Inkompetenz. Denn wenn sie kompetent sind in der Politik, dann werden sie von denen für eine Gefahr gehalten, zu Recht, und werden ausgesperrt. Das heißt also, jetzt kommt ein Mechanismus dazu, nämlich die Wagenburg der Inkompetenz, die dafür sorgt, dass überhaupt nur noch Inkompetente rein dürfen. Und wer es nicht glaubt, gehen Sie einfach mal durch die CVs unserer Bundestagsabgeordneten durch. Die sind ja alle veröffentlicht, wenn sie nicht gebärbockt sind.
Also das heißt, wenn ich mich jetzt morgen bei den Grünen bewerbe, sagen die, nee, geht nicht, sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Das werden die natürlich nicht sagen, aber denken werden sie es wahrscheinlich schon.
Na, ich habe in meinem ersten Leben auch mit Comedy zu tun gehabt, von daher ist es so, dass ich, also Humor ist eben immer auch wieder eine Sache, mit der man irgendwie das gut rauskommt.
Comedy oder? Und Humor sind unglaublich notwendig in diesen Tagen, weil sonst wären sie ja verrückt in diesem Land.
Genau.
So, und wenn du dir das anschaust, dann verstehst du erst einmal, dass aufgrund des Systems innerhalb einer Partei ja gar keine Visionäre gefragt sind, ja, sondern am Ende des Tages möchte man Fürsprecher haben, die dann für eine gewisse Amtszeit, sagen wir mal 4 Jahre, ihre Ideologien, mittlerweile muss man das ja so nennen, dem Volk auferzwingen. Und was ich persönlich mittlerweile eine absolute Frechheit finde, ist, bei der Amtseinführung stellen die sich ja in den Bundestag, heben die rechte oder linke Hand, ich weiß es gerade gar nicht so genau, auf jeden Fall schwören sie ja auf die Bibel. Und ich habe lange gebraucht, um mal zu verstehen, dass dieser Amtseid nicht rechtsbindend ist.
Da ist ja ein Ehevertrag mehr wert als das, was die Politiker mit der Bibel schwören. Ne?
Genau, so. Ich sehe das so aus zweierlei Blickwinkel. Der eine Punkt ist, wir beide sind Unternehmer. Was kann man innerhalb von 4 Jahren wirklich verändern? Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Also eine Vision ist ja jetzt nichts, was ich mal innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre umsetze, sondern das ist ja ein Blick in die Zukunft, ja, indem ich mir vor dem geistigen Auge vorstelle, wie etwas später mal sein soll. Und das gilt ja als Unternehmer, kann ich ja selber bestimmen, wie soll mein Unternehmen aufgebaut sein? Welche Produkte möchte ich entwickeln? Wie groß soll es werden? Welche Mitarbeiter? Was sind die Werte meines Unternehmens? Ja, das kann ich ja komplett selbst und frei gestalten. Das können die ja gar nicht. Die wissen ja noch nicht mal, ob sie in den nächsten 4 Jahren wieder gewählt sind. So, Punkt 1. Das zweite ist allerdings, sie haben halt eine verdammt hohe Verantwortung, weil sie jonglieren mit Hunderten von Milliarden an Steuergeldern und treffen Entscheidungen, die ja letztendlich ein ganzes Volk betrifft. So, wie zum Geier soll das eine Ricarda Lang, eine Baerbock oder ein Habeck hinkriegen, wenn die selber nie ein Unternehmen gegründet haben, wenn die noch nie Führungskraft waren, wenn die noch nie CEO einer GmbH oder einer Holding waren, also wenn sie in den Bereichen, in denen sie unterwegs waren, überhaupt null Verantwortung haben. Wie soll das funktionieren?
Es gibt einen Spruch im Englischen, learning by doing. Sie machen sie jetzt, sie lernen jetzt, wie sie das machen könnten.
Ja, okay.
Die Resultate sehen wir leider in den Medien, was da so abgeht. Ja, aber ich gebe dir recht. Aber sie machen gerade das, was sie machen. Learning by doing.
Ja. Auf Kosten der Steuerzahler und des Volkes.
Genau, so ist es. Und das Volk macht's mit, ne?
Überwiegend.
Wir haben in einer der ersten Podcast-Folgen, ich habe kurz das Wort Demokratie immer kurz erklärt, wie das überhaupt entstanden ist, aus dem Griechischen. Setzt sich ja durch Demos und Kratos zusammen, ne? Also das Volk entscheidet, Demos, Kratos, Demokratie. Was sehen wir heute von dieser Demokratie in Deutschland, in Österreich, also im Dachraum überhaupt? Mhm. Was sehen wir von dieser Demokratie? Man braucht ja dann auch nur kurz auf Frankreich übergucken. Was macht Macron? Was passiert da? Wo ist dieses Wort Demos Kratos geblieben? Wann entscheidet noch das Volk? Also ich sehe da überhaupt keine Entscheidungen mehr. Ein guter Satz ist hier auch in dem Artikel vom Christian Böllhoff, wo er sagt, das Wort Vision ist aus dem Vokabular des politischen Berlins nahezu verschwunden. Abgesehen vom Helmut Schmidt, der selber damals gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Kennst du das Zitat?
Kenn ich, ja.
Ja? Mhm. So, und ich sehe nämlich genau das Problem. Dieses Wort Vision ist aus dem Vokabular weg in Berlin. Und wie damals der Helmut Schmidt schon gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und genau aus diesem Grund haben wir wahrscheinlich diesen Salat in Deutschland.
Ja.
Das ist ein Denken, was nur zu einem Stillstand führt. Finde ich ganz gut. Also den Artikel werde ich gerne hier unten auch bei YouTube verlinken und in den Shownotes vielleicht reinpacken. Lest euch mal den Artikel durch im Handelsblatt. Wie gesagt, ist über 4 Jahre alt, erschienen am 01.01.2020. Aber genau das, was hier Christian Böllhoff von sich gibt, als Gastkommentar, finde ich auf den Punkt gebracht. So, und jetzt kommen wir zu Dubai. Jetzt haben wir hier einen Visionär sitzen. Man muss sich daran erinnern. Am Anfang 19. Jahrhundert gab es hier gerade mal 10.000 Einwohner. Mhm. 1925 gab es, glaube ich, 16.000 Einwohner in Dubai. Wir zählen jetzt 2024 3,8 Millionen Einwohner. Mhm. Und das eigene Volk, also die Local People, die hier geboren sind, die sind eine Minderheit. Das heißt, Dubai setzt sich zusammen aus einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen, aus Zuwanderern, die hierher gekommen sind, mehr aus ihrem Leben wollen, erfolgreich werden wollen, hier arbeiten wollen, in Sicherheit leben wollen, in Ruhe gelassen werden wollen von lästigen Themen.
Ja.
All das macht genau die Zahl aus, die wir heute sehen. Fast 4 Millionen Einwohner. Und es geht ja weiter. Der Visionär, der Herrscher von Dubai, möchte bis 2040 über 7 Millionen Einwohner in Dubai haben. Das heißt, er möchte noch Platz schaffen. Mhm. Er lädt ja die Menschen ein, nach Dubai zu kommen. Und jetzt kommt auch ein großer Unterschied zwischen dem, was in Dachraum passiert und hier in Dubai, also in Dachraumpolitik und hier Vision, kontrollierte Zuwanderung. Du kommst hier nicht rein ohne Job oder ohne Geld. Ja? Das heißt, wenn du hier einen Job bekommen hast oder kriegst, dann kannst du nach Dubai kommen, du kriegst hier einen Aufenthaltstitel. Oder Menschen, die halt hierher kommen und investieren in Immobilien, in Firmen, die kriegen auch einen Aufenthaltstitel. Wir halten fest, alles Menschen, die nicht morgen auf der Straße unter der Brücke betteln. In Deutschland oder im Dachraum, auch in Österreich, gibt es eine unkontrollierte Zuwanderung. Der Herrscher von Dubai hat gezielt einen Plan und den zieht er durch. Er baut hier und lässt Menschen nach Dubai kommen, die diese Vision mitverfolgen und hier in Sicherheit leben wollen.
Absolut richtig. Und was mir in den letzten Jahren, seit ich hier lebe, aufgefallen ist und wovor ich zuvor nie drüber nachgedacht habe, du hast ja hier, wie du es gerade angesprochen hast, einen sehr straighten, nennen wir es mal Qualifizierungsprozess. So, der Unterschied aber zusätzlich zwischen Deutschland beispielsweise und den Emiraten hier ist folgendes. Aus meiner Sicht hast du in Deutschland die Situation, dass immer mehr Kulturen aufgrund der nicht vorhandenen klaren Regeln zwecks der Einwanderung, immer mehr Kulturen prallen da aufeinander. Die Kriminalitätsrate explodiert gerade, insbesondere zum Thema Migranten. Mittlerweile gibt es aber viele, unter anderem auch sogar die Polizeigewerkschaft, ja, die einfach öffentlich die Berichte letztendlich darstellt, bei denen man das relativ einfach nachlesen kann. Und gleichzeitig hast du hier ebenfalls die Situation, dass viele Kulturen aufeinander prallen und du hast dieses Kriminalitätsproblem überhaupt nicht. Und aus meiner Sicht ist einfach der Unterschied Selektion, wen lässt du rein und wen nicht. Ja, und ich vergleiche das immer mit, du machst zu Hause eine Party. Ja, jetzt lädst du ein paar Leute ein und vielleicht klingeln auch die Nachbarn. Wie würdest du dich verhalten, wenn irgendwelche Assis unangemeldet bei dir in der Wohnung stehen, rumpöbeln, Dinge zerstören, sich nicht an die Regeln halten? Was würde jeder normale Hausbesitzer, was würde der tun? Der würde sie sofort rausschmeißen. Und anstatt dass das passiert, macht Deutschland noch mehr die Tür auf und sagt, kommt alle zu uns. Und dann wundert man sich, dass wir die Zustände haben in Deutschland, wie wir haben. Und hierzu hat Donald Trump, und da kannst du jetzt, man kann über Donald Trump denken, was man will, ja, aber es gibt ein Statement dazu, was er gesagt hat, was ich nie vergessen habe. Er sagte damals noch, als er neben Angela Merkel saß, sagte er, ein Land, das seine eigenen Bürger nicht beschützen kann ich gar nicht ernst nehmen. Und das ist letztendlich der Punkt.
Das Land, was die eigenen Bürger nicht beschützen kann, hat gelost, hat verloren. Ja. Und da gibt es auch, für mich gibt es da auch keine Zukunft mehr. Aktuell habt ihr den Bundeskanzler, den Scholz, den Olaf. Ne? Und jetzt meine Frage an dich, du bist deutscher Staatsbürger, ist Olaf Scholz ein Visionär?
Also ich darf in dieser Podcast-Folge nicht wirklich sagen, was ich über Olaf Scholz denke. Ja?
Nur beantworten, ist er ein Visionär?
Gottes Willen.
Er war ein Bürgermeister.
Er war Bürgermeister, dann ist er irgendwie, glaube ich, Finanzminister geworden, hängt da ja in diesem Steuerskandal immer noch drin. Verhöhnt in TV-Shows Politiker, die natürlich Angst auch um die Zukunft haben. Egal, ob das ein Rentner ist oder man kennt die Szenen, wir haben sie auch schon vorher eingespielt. Das sind für mich mittlerweile Menschen, die einfach überhaupt keinerlei Werte mehr haben und den Bezug zur Realität des Volkes, was sie regieren, komplett verloren haben.
Ich möchte zum Schluss dieser Folge noch mal kurz 2-3 Videos dir vorspielen.
Okay. Aber ich höre heute immer wieder, dass Leute sagen, ja, eigentlich müssten wir dankbar sein, dass es uns so gut geht, wenn wir sehen, was in anderen Ländern. Ich lehne jede Dankbarkeit ab. Ich zahle hier Steuern. Die Leute, die an der Macht sind, sind meine Angestellten. Wofür soll ich dankbar sein? Dass morgens um 5 vielleicht der Postbote klingelt, aber nicht die Polizei, dass ich Rechtsschutz habe, dass mein Anwalt mich so vertreten kann, wie er es für richtig hält und nicht so wie beim Nawalny. Ich bin für die demokratischen Grundrechte, die wir genießen, nicht dankbar. Ich halte die für selbstverständlich. Das ist eine Untertanenmoral, die sich eingebürgert hat. Wir sollen dankbar sein. Nein, ich finde, diejenigen, die in der Regierung sitzen,
sollten dankbar sein,
dass wir sie da lassen.
100%. Und was mir auch auffällt, ist, dass gerade wie dieser Herr, es überwiegend ältere Menschen sind, die immer mehr auch das Wort ergreifen. Wie gesagt, ich erinnere an den Talk mit dem älteren Rentner, der Scholz live letztendlich ziemlich blöd darstellen lässt. Ich erinnere an viele Kommentare von Dieter Hallervorden, der deutsche Komiker, der auch immer sehr kritisch letztendlich rausgeht mit seiner Meinung und dafür auch zerlegt wird von der Presse. Aber aus meiner Sicht, wenn du in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer geboren wirst, dann empfinde ich es eigentlich als dein Grundrecht, die Demokratie, in die du ja geboren wirst, dementsprechend auch nutzen zu können. Und wie er richtig sagt, wofür soll ich dankbar sein? Dafür, dass der Staat mir knapp 50% Steuern abnimmt für mein Gehalt. Politiker kassieren in 3.000 Euro Inflationsprämie, ja, während eigentlich die Rentner, die 42 Jahre in das System einzahlen, nicht wissen, wie sie morgen und die nächste Woche, wo sie das Essen herholen sollen. Wofür soll ich dankbar sein? Also wie er das richtig sagt, da ist etwas im Umbruch, bei dem natürlich auch die Politik im Zusammenspiel mit den Medien ja fast schon so eine Art Gehirnwäsche betreibt aus meiner Sicht, ja, und auf einmal die Werte des Grundprinzips eines ehrenhaften Politikers komplett auf links dreht.
Übrigens, die Folge findet hier oben, ne? Ist auch spannend und ich würde sagen, wofür sollte ich dankbar sein, dass nicht die Polizei klopft, sondern der Postbote, und diese Denke, sei doch froh, ja, das ist einfach nur eine Denke oder Mindset, damit du alles wieder unter den Tisch kehrst.
Das ist ein Loser-Mindset aus meiner Sicht.
Loser-Mindset, ja. Sehe ich genauso und frage mich, was die aktuelle Politik oder die Politiker gerade in Deutschland überhaupt drauf haben. Was können die? Ich habe noch ein Video vorbereitet, wo sich Habeck bei Jung und Naiv ziemlich zum Clown macht. Achtung, hör dir mal das an.
Wir reden ja beim Eigenkapital der Banken um eine Erhöhung von 8 auf 20%, glaube ich, oder so.
Das wäre sehr genau, schön.
Sagen oder so.
Basel III ist von 1 auf 5% gegangen.
Ja, aber 8, glaube ich, ist jetzt Vorgabe, oder?
5.
Meinst du das? Hm, okay.
Gleich. Jeder Unternehmer könnte zumachen.
Ja, das stimmt, aber gut, ich, also, das heißt, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du, ne, wenn du jetzt den Stecker ziehst, dann kollabiert das. Sondern
ich aber bei allem Respekt, ich soll Sie doch wählen, damit Sie das deregulieren. Warum muss ich Ihnen das erklären?
Alter Schwede, ey.
Das sind Schnipsel aus Vorträgen.
Ja.
Da ist nicht die KI dahinter, das wurde nicht irgendwie generiert. Was läuft da schief? Und der Artikel eben von Christian Böllhoff, der erklärt das ganz gut. Deutschland bräuchte, also überhaupt, Deutschland, Österreich, Dachraum bräuchte eigentlich Visionäre.
Ja, wie gesagt, da gebe ich dir 100% recht, aber das ist ja nicht nur das Problem. Ja? Das aus meiner Sicht, und das wird eben in den letzten 2 Jahren, seit diese Ampel regiert, wird das immer, immer deutlicher. Das ganze System ist für den Arsch. Da sitzen Leute auf ihrem Sessel, haben Verantwortungen zu Bereichen, wo sie absolut keine Ahnung haben. Ein Bundeswirtschaftsminister wird Minister für die wirtschaftlichen Interessen von Deutschland, hat aber selber von Wirtschaft gar keine Ahnung. Okay? Wir kennen alle das Video mit dem Thema Insolvenz, ja, dass er nicht mal weiß, was Insolvenz überhaupt bedeutet. Und das ist das, was ich immer wieder sage, das System ist für den Arsch, weil ich kann doch nicht eine Person, die von einem Thema keine Ahnung hat, auf so eine Position setzen. Das wäre im normalen Leben, wäre das gar nicht möglich.
Es ist fahrlässig.
Genau, fahrlässig und es hat für sie ja auch keine Konsequenzen. Das ist ja noch das nächste Absurdum. Wenn ich einen Job anfange, ja, von dem ich keine Ahnung habe, den würde ich ja normalerweise gar nicht bekommen, aber vielleicht kriege ich ihn jetzt durch Connections und dann baue ich eine Scheiße nach der anderen. Dann gibt es erstmal eine Abmahnung und beim zweiten Mal bist du weg vom Fenster.
Außer der Geschäftsführer oder der Inhaber der Firma, dem bedeutest du sehr viel. Du bist auf dem Schoß aufgewachsen.
Das mag durchaus sein, aber wenn der trotz alledem dafür sorgt, dass das Unternehmen immer weitere Umsatzbußen zu verzeichnen hat und kurz vor der Pleite steht, dann muss auch eben mein bester Freund in dieser Company irgendwann mal entscheiden, ob er mich noch weiterhin tragen kann oder nicht. Und in der Regel gibt es dann auch hier irgendwann mal das Ende der Fahnenstange.
Wer entscheidet, ob das jetzt getragen werden kann oder nicht? Nicht das Volk.
Absolut.
So, und jetzt gäbe es Kritiker, die sagen, weil ich bin voll für dieses System Visionär in Dubai, ich brauche die Demokratie nicht. Mhm. Seitdem ich in Dubai lebe, habe ich schon mal auch erwähnt, in einer Podcast-Folge, ich hinterfrage das Wort Demokratie. Mhm. Und ich brauche es nicht, weil mir geht es in Dubai hier prächtig.
Ja.
Ich muss mich mit den Themen wie in Deutschland, Österreich, Dachraum gar nicht beschäftigen, weil hier funktioniert es. Aber jetzt gäbe es Kritiker, die sagen, ja, in Dubai schön und gut und ein Visionär sitzt an der Macht und macht alles super, aber da gibt es keine Meinungsfreiheit. Und damit möchte ich jetzt auch noch als Abschluss ein Thema noch mit dir besprechen, das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland oder in Österreich. Du hast ja schon mal, glaube ich, auch erwähnt, wie das während dieser C-Krise, ja, wie Meinungen einfach der Toilette runtergespült wurden. Ja. Eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland aus Bayern, Monika Gruber, kennst du die?
Ja, kenne ich.
Und die hatte vor kurzem mal ihre Meinung geäußert. Mhm. So, sie hat sich erlaubt, die Maßnahmen der Regierung zu kritisieren. So, und da gibt es ein kurzes Video, das möchte ich dir auch oder uns allen hier vorspielen, was sie dazu sagt.
Seltsame Zeiten. Zeiten, in denen es fast nicht mehr möglich ist, einfach mal, wie es früher ganz normal war, dass jemand einfach andere Meinung hat. Du musst beim kleinsten Mühe rechnen, dass du einen Gegenwind kriegst, der dir wirklich teilweise aus die Socken haut. Das ist eigentlich mal meine Berufsbezeichnung gewesen, dass du die Obrigkeit kritisierst. Dieser Diskurs, der früher da war und der gewollt war, der ist komplett vergiftet in Deutschland.
Komplett vergiftet in Deutschland. So, und deshalb an die Kritiker, die meinen, in Dubai gibt es keine Meinungsfreiheit. Monika Gruber, Mario Barth, Kaya Jana und ich könnte jetzt hier wahrscheinlich auch mindestens 15, 20
Dieter Nuhr
aufzählen, die genau das jetzt bestätigen. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist weg und alles ist nur noch vergiftet. Sobald du gegen diesen Standard redest oder deine eigene Meinung dazu äußerst, ja, noch dazu vor laufender Kamera, bist du sofort in dieser Zwickmühle und da kommt von links und rechts, von überall kommt die Kritik und vor allem auch die Wucht.
Gebe ich dir und der Dame zu 100% recht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, Deutschland ist selbst dran schuld. Deutschland ist einfach aus meiner Sicht ein sehr gehöriges Volk. Und das, was wir gerade erleben, ist nur deswegen möglich, weil es sich wenige Menschen trauen, offen ihre Meinung zu sagen und sich von Politik und Medien einschüchtern lassen. Das ist der einzige Grund.
Jeder vierte Deutsche fühlt sich nicht frei, zu sagen, was er denkt. Das fand unser Autor, Forscher der Uni Mannheim, mit Hilfe neuartiger Umfragedaten heraus.
Und ich glaube, dass viele immer noch nicht verstanden haben, die Bevölkerung, egal in welchem Land, ist immer noch in deutlich, deutlicher Mehrheit als die Kasper, die irgendwo in welcher Regierung auch immer sitzen. Ja, nehmen wir die C-Krise. Was wäre passiert, wenn sich 90% der Bevölkerung einfach nicht an Ausgangssperren gehalten hätten? Was wäre passiert? Was hätten die gemacht? Weißt du? Also was ich damit sagen will ist, du lässt es ja zu auf eine gewisse Art und Weise, dass die da oben dich so behandeln, wie sie dich behandeln. Weil du hörst zu und du machst das, was die sagen. In dem Moment, das ist wie bei einem Brettspiel. Wenn wir beide ein Brettspiel haben, dann ist das Spiel dann zu Ende, wenn ich die Figuren umschmeiße und den Tisch verlasse. Dann ist das Spiel zu Ende. Aber die Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung, kapiert das irgendwie nicht. Und das ist aus meiner Sicht eben ein großes, großes Problem. Und das wissen die da oben ganz genau. Da gibt es ja auch Studien dazu, Psychologie, Verhaltenspsychologie, ja, der Bürger, der Wähler. Wenn mehr Menschen den Mut hätten, wie deine Mandanten, ja, oder wie Leute aus unserem Umfeld, die sagen, okay Leute, ich habe die Schnauze voll, mit mir macht ihr das nicht, ich bin jetzt weg, dann könnten die Dinge da in Berlin nicht umsetzen, was sie umsetzen wollen. Aber es gibt viel zu viele Schlafschafe. Also deswegen bin ich da ganz offen. Ich habe mit dem Großteil mittlerweile einfach kein Mitleid mehr, weil jeder hat es am Ende in der Hand.
Ich sag, solange Deutschland diese Dschungelserie Hilfe holt mich hier raus läuft, und die läuft ja nur, weil die Quote so hoch ist,
ja,
ist Deutschland lost.
Ja.
Es ist so.
Ja.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus, oder ich hoffe, dass ich die irgendwie diesen Titel jetzt mal richtig hier rausbringe.
Supertalent und der ganze Bullshit.
Solange diese Sendungen Quoten haben,
ja,
zeigt es eigentlich den IQ-Wert von Deutschland.
Absolut, genau, das sehe ich genauso, ja.
Und weil du gerade das gesagt hast, ne, dass die Leute eigentlich immer nur mitmachen, und solange man dieses Brettspiel nicht zuklappt.
Ja.
Es gibt einen Film, der ist schon älter, Die Welle mit Jürgen Vogel.
Ja.
Also an alle, die den Film noch nicht gesehen haben, in diesem Film wird genau gesagt und gezeigt, wie schnell, dass die Menschen manipuliert werden können.
Ja.
Und er ist, glaube ich, in dem Film nur ein Lehrer.
Ja.
Und er macht dieses Experiment. So, und dieses Experiment könnte man jetzt Politik und das Volk genauso machen. Ich meine, Entschuldigung, aus Braunau, ein junger Mann damals, der in Braunau geboren wurde und dann nach Deutschland gezogen ist. Ja, ich muss den Namen, glaube ich, hier nicht erwähnen. Der konnte nichts alleine ändern, wenn die Menschen nicht mitgemacht hätten.
Ja,
ganz ist genau. Traurig, aber was die Menschen nicht glauben, dass sich Vergangenheit nicht wiederholen kann. Selbst Mode gerät nie, ja, irgendwann in Vergessenheit. Wir sehen es ja in den letzten 15 Jahren, Neonfarben sind wieder da. Alles wiederholt sich, sogar die Mode, sogar Farben.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass die Leute, wie du sagst, wegschauen. Die freuen sich wieder auf die nächste WM, auf Fußball, auf Bier und Co., schauen aber weg und gehen nicht auf die Straße und wollen auch nicht Gebrauch machen von ihrer Stimme.
Um es an der Stelle auch mal ganz klar zu sagen, es ist ja so, dass die meisten, ja, ich sag's einfach so, wie es ist, auf eine gewisse Art und Weise eine mangelnde Bildung haben. Die verstehen ja überhaupt die Systeme dahinter nicht. Die verstehen nicht, was mit solchen TV-Sendungen bewirkt werden soll. Ja, warum es alle 2 Jahre ein großes Fußballturnier gibt, ja, bei dem sich der Otto-Normalverbraucher mit Bier und Chips, ja, vor die Glotze sitzt und Millionären dabei zuguckt, wie sie sich den Ball von links nach rechts schieben. Also das ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Den meisten fehlt das Intellekt. die Bildung, Systeme zu hinterfragen, teilweise weil sie so erzogen wurden, weil sie so ausgebildet wurden, weil sie in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, sowohl gegenüber ja, dem Volk, der Regierung, dem Steuersystem, dem Bankensystem. Manche sind ja sogar von ihrem eigenen Partner abhängig und können da noch nicht mal eine freie Entscheidung treffen, um vielleicht sich zu trennen. Und also diese ganze Thematik. Und das ist halt eben der Vorteil, den diese Politiker haben. Die kennen ihr Volk ganz genau. Und die wissen, dass sie, grob geschätzt, dass 80% der deutschen Bevölkerung nicht das Intellekt hat, die Dinge kritisch zu hinterfragen, Systeme zu erkennen und eigenständig, selbstdenkend Verantwortungen zu übernehmen, die ihnen gut tun und sich nicht von den diktieren zu lassen, wann sie rausgehen dürfen, ob sie grillen dürfen, ja, wie oft sie sich die Giftblöre spritzen lassen, das checken die meisten ja gar nicht.
Es gibt zwei Arten von Menschen, die sehen und die erkennen.
Ja. Ja. Ja, sehr gut.
Ja. Bringt es auf den Punkt. Absolut. So, wir hatten diese C-Krise von März 2020 bis vor kurzem. Die einen haben erkannt, die anderen haben nur zugeschaut. Die haben gesehen. So, ja. Und alles mitgemacht. Und ich glaube, dass wir zum Ende kommen dieser Podcast-Folge. Hätte ich noch einen Artikel von der Jungen Freiheit Deutschland, wo die Cora Stephan ja, schreibt, dass Deutschland totalitäre Züge genommen hat. Und dieser Artikel ist nämlich auch von Oktober 2020. Okay.
Das hat totalitäre Züge. Im Oktober 2020 warnte die preisgekrönte Schriftstellerin vor dem Ende der Meinungsfreiheit durch die Linke.
So, auch interessant, packe ich euch auch gerne hier in der Beschreibung, in den Shownotes. Lest mal drüber und sie sagt selber, ein Appell für die freien Debattenräume findet im Internet immer mehr Prominente und Zeichner. Also immer mehr Promis melden sich. Mhm. Aber wenn sie sich melden, dann werden sie halt von den staatsfinanzierten Medien gleich wieder runtergeholt in die Realität oder eben von der Seite gedroschen. Finde ich sehr, sehr schade. Also kann ich auch nur empfehlen, den Artikel von der Jungen Freiheit. Jedem sollte man Gehör schenken. Mhm. Ja? Wenn jemand dann weggeblendet wird, dann war seine Meinung nicht willkommen, nicht gewünscht.
Absolut.
So. Und deshalb, ich feiere es nach wie vor. Ich finde es schön, dass wir hier in Dubai sind, in unserem Podcast auch hier in Dubai immer aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf das nächste Thema mit dir.
Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Danke dir. Monika Gruber. Kennst du die?
Ja, kenne ich.
Was macht die?
Das ist eine Kabarett.
Ich habe das Wort nämlich nicht rausgebracht. Jetzt dachte ich, komm, lass ich mal einen Patrick in der
Lage. Eine Kabarettistin.
Wie?
Kabarettistin.
Nee.
Kabarett? Kabarett? Kabarettistin.
Kabarettistin. Okay, so. Ihr wisst, was wir meinen, oder? Monika Gruber, die kennt man.